Nachdem die Babylonier das Reich Juda erobert und seine Bewohner in die Gefangenschaft geführt hatten, fühlten sich die Israeliten vielleicht so wie diese Comicfigur. Ihre Lebensumstände waren zwar nicht so schlecht, es war nicht so wie in Ägypten, sie konnten wohl frei und friedlich ihr Leben leben, aber in ihrer Identität waren sie tief getroffen. Sie hatten das verheißene Land besiedelt, waren zu einer großen und mächtigen Nation geworden. Sie waren das auserwählte Volk. Gott hatte im Tempel in ihrer Mitte gewohnt. Sie waren stärker gewesen als ihre Feinde. Und jetzt? Davon war nichts geblieben. Der Tempel und alles, was für sie damit verbunden war, fehlte ihnen. Sie waren Fremde in einem Land des Feindes, der stärker war als sie. Enttäuscht, ernüchtert, beschämt, kraft- und mutlos. In diese Situation spricht Jesaja prophetisch. Er empfing das Wort Gottes schon einige Zeit, bevor die Gefangenschaft überhaupt eintrat. Und er spricht vom Ende der Gefangenschaft. Das bringt jetzt manche Theologen zu der Ansicht, dass das irgendjemand anderes viel später geschrieben hat und die Worte nicht wirklich von Jesaja stammen. Meine Meinung ist, warum sollte Gott ihm das nicht früher schon gesagt haben können? Denn viele Propheten sprechen ja auch von dem Messias oder von dem Tag des Herrn, was auch alles noch nicht da war. Für mich ist das also kein Problem. Die Kapitel 1 bis 39 sind aus der Perspektive noch geschrieben zur Zeit Jesajas, also alles, was sich da ereignet hat, wo er noch gelebt hat. Und ab Kapitel 40 ändert sich dann die Perspektive und Jesaja schreibt aus der Sicht der Menschen im Exil. Und dieser zweite Teil wird auch oft als Trostbuch bezeichnet, unter anderem, weil es genauso anfängt. Tröstet, tröstet mein Volk, steht in Jesaja 40, Vers 1. Nachdem Jesaja so gestartet ist, gibt er so einen kurzen Hinweis auf Gottes Rettungsplan und danach beschreibt er sehr ausführlich die Größe Gottes. Gott steht über allem, hat alles in der Hand. Völker sind dagegen wie ein Staubkörnchen und die handgemachten Götzen wie nichts. Um nur ein paar Beispiele aus der Beschreibung zu nennen. Ich möchte mit euch jetzt das Ende dieser Beschreibung und so ein bisschen die Schlussfolgerung anschauen. Jesaja 40, die Verse 27 bis 31. Ich habe mich für die NEÜ entschieden. Ist auch keine gute Nachricht, aber besser aus meiner Sicht. Ihr Nachkommen Jakobs, Israeliten, warum sagt und behauptet ihr, Jahwe weiß nicht, wie es mir geht. Mein Gott kümmert sich nicht um mein Recht. Weißt du es denn nicht oder hast du es noch nie gehört? Jahwe ist ein ewiger Gott, der die ganze weite Erde schuf. Er wird nicht müde, seine Kraft lässt nicht nach und seine Weisheit ist unerschöpflich tief. Den Erschöpften gibt er Kraft und die Schwachen macht er stark. Die Jungen werden müde und matt, junge Männer stolpern und stürzen. Doch die auf Jahwe hoffen, gewinnen neue Kraft. Wie Adler breiten sie die Flügel aus. Sie laufen und werden nicht müde. Sie gehen und werden nicht matt. Jesaja stellt hier eine Behauptung der Juden im Exil in den Raum und antwortet darauf. Beim Lesen konnte ich so ein bisschen eine Szene vor mir sehen, wie es hätte sein können, wenn dieses Gespräch tatsächlich stattgefunden hätte. Da sitzen niedergeschlagene, von Heimweh und Demütigung geplagte Menschen. Sie haben jegliche Hoffnung verloren und lassen sich so richtig hängen. Sie baden in ihren Problemen und jammern. Gott weiß überhaupt nicht, wie es uns geht. Er kümmert sich nicht um uns. Er hat uns vergessen. Er interessiert sich überhaupt nicht für uns. Und offensichtlich kann er uns auch gar nicht helfen. Und dann steht da Jesaja. Ein Mann mit einer gewissen Erhabenheit und Weisheit. Er wirkt gelassen und sicher, aber so langsam lässt sich ein bisschen Ärger auf seinem Gesicht erkennen und er sagt, wirklich Leute, ist das euer Ernst? ihr habt doch rein gar nichts kapiert, was? Oder habt ihr nicht richtig zugehört? Ich meine, seit Jahrhunderten hört ihr immer wieder von Gott und seinen Taten, aus der Erinnerung eurer Vorfahren, aus der Überlieferung, von den Propheten. Euer Name Jakob oder Israel erinnert euch sogar daran. Und das ist eure Meinung? Ihr glaubt, Gott hat aufgegeben, weil ihr ihm egal seid und die Völker und ihre Götter ihm überlegen sind? Wirklich? Dann atmet er einmal tief durch. Sein Gesicht bekommt einen gütigeren Ausdruck und er beginnt zu wiederholen, was eigentlich alle wissen müssten. Als erstes fasst er nochmal zusammen, wer Gott eigentlich ist. Erstens, er ist ein ewiger Gott. Gott hat keinen Anfang und kein Ende. Er war, er ist und er wird immer sein. Das heißt, er hat keine Grenzen. Er ist zweitens der Schöpfer der Enden der Erde, also der Schöpfer von allem. Er steht über dieser Welt. Er ist größer als das gesamte Universum. Er ist allmächtig. Deshalb ist er ein Gott, der drittens nicht müde wird oder kraftlos. So wie er keine zeitliche Begrenzung hat, hat auch seine Kraft kein Ende. Und als Gott, der über allem steht, ist er ein Gott, dessen Einsicht unergründlich ist. So wie er allmächtig ist, ist er auch allwissend. Er verschläft keine Information oder versteht irgendwas nicht richtig. Er sieht und weiß alles. Es ist jetzt zu vermuten, dass Juden im Exil das auch schon öfter gehört hatten. Theoretisch wussten sie also durchaus Bescheid, auch wenn es wahrscheinlich hier und da Fehlinformationen gegeben haben wird. Aber ihr Problem war wahrscheinlich weniger, dass sie nichts wussten, sondern dass sie nicht mehr daran glaubten. Ihre Erfahrung schien auch nicht zu all dem Wissen zu passen. Sie hatten ihr Vertrauen in Gott verloren. Oder vielleicht hatten sie auch nie tiefes, festes Vertrauen in Gott gehabt. Zudem war es ohne den Tempel für sie auch wirklich schwierig, mit Gott in Verbindung zu treten. Denn der Tempel und der ganze Tempeldienst war so wichtig für ihre Beziehung zu Gott gewesen. Hier steht eine Frage im Hintergrund, die Frage, warum? Warum hat Gott uns nicht bewahrt? Warum rettet er uns nicht? Warum sehen wir nichts von seiner Macht? Und die Antwort, die sie sich selbst gegeben hatten, war, entweder er will uns nicht helfen oder er kann es nicht. Vielleicht sind wir ihm doch nicht so wichtig, wie wir dachten. Oder die anderen sind einfach stärker. In jedem Fall wurde das Problem bei Gott gesucht. Das Problem bei anderen zu suchen, scheint recht weit verbreitet zu sein. Schon ganz am Anfang der Bibel lesen wir davon und finden es auch durchgängig immer wieder. In der Weltgeschichte könnt ihr es beobachten, in allem, was im Moment passiert, vielleicht auch und möglicherweise auch ganz persönlich in eurem eigenen Leben. Und hier könnte Jesaja wieder die Frage einwerfen: Habt ihr es immer noch nicht verstanden? Habt ihr nicht zugehört? Die Propheten hatten sich den Mund fusselig geredet. Und auch, was er jetzt sagt und im weiteren Verlauf sagen wird, macht eins deutlich: Gott ist nicht das Problem. Er kann und er will. Leidenschaftlich offenbart Gott durch Jesaja sein Herz, seine Gedanken und Gefühle. Das wird an anderen Stellen in dem Buch noch deutlicher als jetzt hier, aber es scheint hier und da so durch. In Vers 11 zum Beispiel von Kapitel 40 beschreibt Jesaja Gott als guten, liebevollen Hirten. Und drumherum lesen wir von der unvorstellbaren Größe Gottes. Dieser Gott, der über allem steht, kümmert sich um euch. Das ist der eine Teil von Jesajas Botschaft. Der andere Teil beschäftigt sich mit den Gründen, warum Israel, obwohl Gott kann und will, im Exil ist. Das wird auch in dem Kapitel nicht ganz konkret angesprochen, außer kurz am Anfang, wo es heißt, dass die Leidenszeit zu Ende geht und die Sünden bezahlt sind. Warum ist es so, wie es ist? Wie könnte Jesaja auf diese Frage antworten? weil das Gericht, die Strafe unvermeidbar war. Weil ihr euch durch eure falschen Entscheidungen und Taten in diese Situation gebracht habt, Israel und Jakob. Die Gefangenschaft war unausweichlich. Israel hatte es so unterschrieben. Wenn sie ihre Seite des Vertrags nicht erfüllen würden, konnten sie den göttlichen Segen nicht behalten, sondern das Gegenteil würde sie treffen. Man kann sagen, sie hatten es verdient. Das klingt hart, aber im Prinzip ist es so. Natürlich waren jetzt die Voraussetzungen in einer kaputtigen und sündigen Welt nicht gerade einfach, aber dennoch, sie hatten immer und immer wieder falsche Entscheidungen getroffen. Juristisch gesehen brauchte sich eigentlich niemand zu beschweren. Aber das ist ja nicht alles. Denn die Beziehung von Gott und Israel, von Gott und Mensch, geht ja über irgendwelche juristisch-bürokratischen Verhältnisse hinaus. Sie wird verglichen mit der Ehe oder der Eltern-Kind-Beziehung. Und ich glaube, auf dieser Ebene liegt auch das eigentliche Problem. Die Menschen im Exil hatten das Gefühl, verlassen zu sein. Gott schien weit weg. Sie hatten ihr Vertrauen in ihn verloren. Wenn sich Gott wirklich um uns kümmern würde, wenn er uns wirklich liebt, warum tut er dann nichts? Tut er wirklich nichts? Das ist eine Frage, auf die Jesaja im weiteren Verlauf auch noch eingeht. Während es so aussieht, als ob Israel am Ende angekommen wäre, arbeitet Gott im Hintergrund. Er bereitet ihre Rückkehr nach Juda, nach Jerusalem schon vor. Er arbeitet in und mit der Weltgeschichte. Und er verfolgt ein größeres Ziel. Er hat einen Plan, der so sehr über das menschliche Denken hinausgeht, dass das zu diesem Zeitpunkt niemand wirklich verstehen kann. Es geht Gott nicht nur darum, dass Israel in ihr Land zurückkehren kann und dass sie wieder eine große Nation werden. Es geht ihm darum, seine ganze Schöpfung zu heilen und in den göttlichen Frieden zurückzubringen. Auf dem Weg dahin liegen jede Menge Hindernisse und Stolpersteine herum. Der Weg ist nicht gerade und einfach. Das ist in einer kaputten Welt auch nicht anders zu erwarten. Aber es sieht auch ein bisschen so aus, als ob Menschen Hindernisse brauchen, um umzukehren. Kapitel 39, also bevor unser Abschnitt beginnt, endet damit, dass von der Genesung König Hiskias erzählt wird. Und die Babylonier hatten gehört, dass er krank war und wieder gesund geworden ist und sind deswegen hat der König von Babylon ein paar Gesandte geschickt mit einem kleinen Geschenk. Und diese Geschichte steht für mich so ein bisschen symbolisch für ein großes Problem des Volkes. Es wird berichtet, dass jetzt diese Gesandten zu Besuch kommen. Und was macht Hiskia dann? Er freut sich und führt die Gesandten durch sein gesamtes Schatzhaus und sagt, guckt mal, was ich alles Tolles hab, wie super ich bin, alles meins. Man könnte jetzt darüber diskutieren, ob das gerechtfertigt war, nachdem er sich das ja nicht alles selbst erarbeitet hat, aber das ist an der Stelle jetzt gar nicht das Thema. Was macht er im Prinzip? Er rühmt sich und seine Stärke. Er versucht, möglichst viel Ruhm für sich oder ja, zu bekommen und sich gut darzustellen. Nachdem die Babylonier wieder weg sind, kommt Jesaja zu Hiskia und fragt so, ja, was ist denn hier gerade so passiert? Und dann hat er eine Gerichtsbotschaft für Hiskia und sagt, diese Babylonier, die dich eben besucht haben, die werden irgendwann kommen und alles, was du denen gezeigt hast in deinem tollen Schatzhaus, nehmen die mit. Und in die Zeit springt ja dann auch das Buch Jesaja, also es ist für den Übergang ganz interessant, finde ich. Spannend ist aber vor allen Dingen die Reaktion Hiskias auf diese Ankündigung. Anstatt zu erkennen, dass er sich nicht gut verhalten hatte, sagt er, das Wort ist gut. Was ist daran gut? wenn man angekündigt bekommt, dass einem alles weggenommen wird. Wir bekommen dann auch direkt die Erklärung. Hiskia hat verstanden, dass das, was Jesaja sagt, irgendwann in der Zukunft passieren wird, aber nicht solange er noch lebt. Frei nach dem Motto, nach mir die Sintflut, mir geht's gut und alles andere ist mir völlig wurscht. Er hat überhaupt keinen Blick für das große Ganze und vor allen Dingen hat er das Problem überhaupt nicht verstanden. Er hatte in seinem Leben sein Vertrauen wirklich immer wieder auf Gott gesetzt. Also die Bibel ordnet ihn bei den gottesfürchtigen Königen ein. Aber hier erkennt er nicht, dass er einen Fehler gemacht hat und von der Nachfolge Gottes abgewichen war. Gott hatte ihn geheilt und Gott hätte er die Ehre geben sollen und das vielleicht auch den Babyloniern erzählen. Weil wenn wir darüber nachdenken, was die Aufgabe des Volkes Israel war, das war Gott in dieser Welt groß machen eigentlich. Und hier war eine super Chance, also missionarisch gesehen in Schoß gefallen und er hat nichts draus gemacht. Er hat sich selbst gerühmt und nicht Gott. Und dieses Gerichtswort von Jesaja führt nicht dazu, dass er das erkennt und umkehrt, sondern er ist der Ansicht, passt alles, alles in bester Ordnung. Und das passiert in der Geschichte Israels immer und immer wieder. Und ich glaube, das ist auch der Kern des Problems. Sie schaffen es nicht, konstant mit Gott in Verbindung zu bleiben. Das deutet sich dann auch in unserem Text in den Versen 29 bis 31 an. Genauso wie das, was Gott eigentlich tun will. Gott, der nie schwächelt, möchte den Schwachen, den Mutlosen und Erschöpften neue Kraft geben. Selbst Jugendliche oder junge Männer kommen an ihre Grenzen. Die, von denen man erwartet, dass sie voller Kraft sind und Energie. So, dass sie letzten Endes stolpern, fallen und nicht mehr weiterlaufen können. Das ist ja normal. Menschliche Schwäche gehört einfach dazu. Da ist immer wieder Auftanken und Reparieren notwendig. Und Gott ist die Quelle für diese Kraft. Er behält all seine Stärke nicht für sich, auch nicht seine Eigenschaften und Fähigkeiten. Er möchte mehr als nur sich selbst und seinen Ruhm. Er möchte das weitergeben und die Menschen in seine Möglichkeiten mit reinnehmen. Er weiß um die menschliche Schwäche und ich glaube, er plant die auch immer wieder mit ein. Aber er möchte seine Geschöpfe weiterbringen, über ihre Grenzen hinaus. Aber es gibt dafür eine Bedingung oder Voraussetzung, dass Gott diese Kraft geben kann. Und das ist eine Verbindung. Wenn der Stecker nicht in der Steckdose ist, dann passiert nichts. Deshalb sagt Jesaja, die, die Gott vertrauen, die auf ihn warten und fest daran glauben, dass er es gut meint und zu Hilfe kommen wird, werden neue Kraft bekommen. Sie werden mutig und frei fliegen wie ein Adler und mit Ausdauer laufen können. Also Jakob, Israel, du fühlst dich ausgelaugt, mutlos, müde und hoffnungslos, dann kehr um. Hör auf dich und deine Möglichkeiten und die Umstände zu sehen. Höre auf, an Gott zu zweifeln. Vertraue ihm und du wirst Mut fassen. Kehre um und vertraue mir. Das heißt nicht, dass sofort alles gut wird und so, wie du dir das vorstellst. Aber du wirst alles mit anderen Augen sehen. Und du weißt, dass du noch lange nicht am Ende bist. Vertraue auf Gottes Plan und geh seinen Weg mit. Er möchte dir helfen, durchzuhalten und dich ans Ziel bringen. Ein Ziel, das viel besser ist, als du es dir vorstellen kannst. Besser noch als das Leben in dem Land, wo Milch und Honig fließen. Das war schon gut. Aber das ist noch lange nicht das Ziel und das wird noch viel besser werden. Ich musste bei dem Text auch an Matthäus 11, 28 bis 30 denken. Der Abschnitt ist ähnlich bekannt wie der hier aus Jesaja. Und ihr habt ihn in der Lesung auch gehört. Jesus macht da im Prinzip das gleiche Angebot. Jedem, der es hört, dass sein Vater auch schon Israel gemacht hatte. Kommt her zu mir, wenn ihr mutlos seid, wenn ihr nicht mehr könnt, wenn ihr euch erdrückt fühlt und am Ende eurer Kraft seid. Ich gebe euch Zuversicht und Hoffnung. Und ihr werdet mit meiner Hilfe tragen können, was immer ihr zu tragen habt. Aber auch hier gibt es eine Voraussetzung. Nehmt mein Joch auf euch. Das Joch steht für die Herrschaft oder für Zugehörigkeit. An anderer Stelle sagt Jesus, folge mir nach. Nichts anderes ist hier gemeint. Kehre um und vertraue mir. Die Bibel ist voll mit Texten, die von diesem Prinzip sprechen. Das sind Menschen, die belastet sind, die keine Hoffnung mehr haben, die einfach nicht mehr können. Menschen, die Gott aus den Augen verloren oder nie wirklich gekannt haben. Und da ist Gott, der immer da ist, der größer ist als jede Belastung und jedes Problem, der immer wieder seine Hand ausstreckt, der nicht müde wird, der nicht aufgibt, der in die Dunkelheit ruft, ich bin da, kehre um und vertraue mir. Dann kann ich dir helfen, durchzuhalten. Ich gebe dir ein Licht am Ende des Tunnels, auf das du zulaufen kannst. Behalte es im Blick und vergiss nicht, wie sehr ich dich liebe und was ich dir versprochen habe. Diese Einladung steht. Gott sagt durch Jesaja, vertraue mir und ich mache dich stark und hoffnungsvoll. Und Jesus sagt, komm zu mir, folge mir nach. Ich helfe dir tragen, ich mache deine Last leicht. Nirgends steht etwas davon, dass die Last verschwindet. In Jesaja 40, 31 steht, dass sie laufen, aber nicht die Kraft verlieren. Also das heißt, es geht weiter. Und die Zeit der großen Ruhe ist noch nicht gekommen. Aber Gott versorgt mit Kraft und Ausdauer, dass sie durchhalten und nicht aufgeben. Genauso wie er nicht aufgibt, bis sein Plan am Ziel ist. Und Jesus sagt auch nicht, dass er von allem befreit. Es gibt weiterhin eine Last zu tragen. Eine, die machbar ist, mit seiner Hilfe. Und das bringt inneren Frieden. Das ist ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Ich möchte euch gerne jetzt in meine persönliche Reise mit diesem Text reinnehmen. In den letzten Wochen. Im Prinzip beginnt sie, bevor ich den Text überhaupt gelesen hatte. Also wieder neu gelesen hatte. Ich habe ihn schon mal gelesen. Im Studium musste man ja von vorne bis hinten eh alles lesen. Also ich habe jedes Wort mindestens einmal gelesen. Und trotzdem habe ich Neues entdeckt. Trotzdem spricht Gott immer wieder neu durch diese Worte. Und das ist einfach so genial. Meine Geschichte beginnt eigentlich schon ein bisschen weiter zurück, aber das führt sonst zu weit. Ich sage mal, es beginnt an Silvester. Da habe ich einen Jahresrückblick gesehen mit dem Lied »Das Beste kommt morgen« von Könige und Priester, was ihr am Anfang gehört habt. Und ich meine, das macht ja schon so ein bisschen fröhliche Stimmung, finde ich. Ich war sowieso ganz gut gestimmt, weil es lagen schöne, ruhige Tage hinter mir. Ich war relativ entspannt, hatte gerade keine größeren Probleme und habe gedacht, wunderbar. Anders als sonst, ich bin eher ein bisschen pessimistisch meistens, habe ich gedacht, so, 2025 kann kommen, ich bin bereit, machen wir was Gutes draus, let's go. Gut, wir springen zum Neujahrstag um die Mittagszeit. Da habe ich mich ungefähr so gefühlt wie diese Cartoon-Figur vom Anfang. Meine ganze gute Stimmung, mein Vorhaben, meine Vorsätze waren zerschmettert und platt wie dieses weiße Männchen. Der Verlauf des Tages war einfach schwierig, aber das führt jetzt auch so zu weit, wen es interessiert, ihr könnt mich gerne später fragen. Dieses Jahr war jetzt nicht mal einen Tag alt und ich hatte schon keinen Bock mehr. Und ich habe gedacht, ist sowieso alles blöd, ich gebe es auf. Wird genauso ätzend, wie es halt immer ist. Aber dann habe ich gedacht, Moment, wenn es einfach ist, wenn es dir gerade gut geht, ist das ja nicht schwierig, hoffnungsvoll zu sein. Schwierig wird es dann, wenn es irgendwie anstrengend wird. Die Kunst ist ja, dann noch dran zu bleiben, wenn es nicht so einfach läuft. Und vielleicht auch zu akzeptieren, dass alles seine Zeit hat, Gutes wie Schlechtes, die schönen und leichten Zeiten und auch die schwierigen. Und daran zu glauben, dass Gott immer da ist und im Hintergrund arbeitet und das Dunkel hell macht. Und mir wurde irgendwie klar, ich muss für diese Lebenseinstellung, für so eine hoffnungsvolle Lebenseinstellung, ich muss dafür kämpfen. Und so eine gute Stimmung ist eine ziemlich schlechte Grundlage dafür. Diese Einstellung muss verankert sein bei dem, der ewige Hoffnung und Freude schenken kann. Und das ist was, was ich so bei der Beschäftigung mit diesem Jesaja-Text vertieft hat. Mir war am Anfang auch überhaupt nicht bewusst, dass der Text irgendwas mit dem, was ich am Anfang des Jahres erlebt hatte, zu tun hatte. Ich habe den Text gelesen, habe mich damit beschäftigt und mir war auch vieles klar geworden. Es ist so ein Bild entstanden, aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, irgendwas fehlt hier noch. Du hast so den Knackpunkt, den hast du einfach noch nicht gefunden, irgendwas ist da noch. Und während einer Gebetszeit saß ich da und mir ging alles Mögliche im Kopf rum, alles Mögliche, was mich beschäftigte und auch belastete. Ich konnte eigentlich keinen klaren Gedanken fassen. Das waren mir lauter Gedankenfetzen, die durcheinander gewirbelt sind. Und plötzlich war da ein Gedanke, der mit allem anderen überhaupt gar nichts zu tun hatte. Und er wurde immer klarer. Und mir wurde klar, das ist der Punkt, der noch fehlt. Das ist das, was in diesem Text vielleicht nicht direkt steht, aber was da drin steckt und das, was für dich jetzt wichtig ist. Und Gott hat mir eine Frage gestellt. Vertraust du mir? Und dann habe ich erst gedacht, ja, manchmal, vielleicht, ehrlich gesagt, nein. Wenn ich ganz ehrlich bin, nein, nicht voll und ganz. Natürlich gibt es Dinge, wo ich bewusst mein Vertrauen auf Gott setze und sage, Gott wird das hinkriegen. Aber wie viele Sachen sind denn da? Wie viele Themen und Bereiche, wo ich einfach nur auf mich gucke, auf das, was ich kann, wo mich Sorgen oder Angst bestimmen, wo ich alles unter Kontrolle haben möchte und wo ich vielleicht nicht voll und ganz glaube, dass Gott weiß, was er tut oder es gut mit mir meint. Und der nächste Gedanke, der dann kam, war, du musst umkehren. Das ist kein angenehmer Satz. Aber andererseits war es in dem Moment für mich so ein bisschen wie eine Befreiung, weil ich wusste, dass alles, was da gerade durcheinander in meinem Kopf lief, sich dadurch verändern würde. Nicht unbedingt die Sache an sich, aber wie ich damit umgehe. Ich hatte ja gedacht, dass alles so einigermaßen läuft und ich auf dem richtigen Weg bin. Aber wenn ich ehrlich bin, haben sich immer wieder Dinge gezeigt, wo irgendwas nicht stimmte, wo ich mehr oder weniger wusste, dass das nicht so richtig passt. Wo ich mir selbst und anderen das Leben schwer mache, schwerer als es sein müsste. Und wo ich Gottes Wirken vielleicht im Weg stehe, weil ich es aus meiner Kraft versuche. Immer wieder an meine Grenzen komme und ohnmächtig versuche, dann wieder alles in den Griff zu kriegen. Und wo ich eine Einstellung habe, die überhaupt nicht zu Gott passt. Anstatt zu Jesus zu kommen und ihm die Kontrolle zu überlassen, zu glauben, dass er weiß, was er tut und dass er es gut mit mir meint, dass er allein mir meinen Wert gibt und auch zu akzeptieren, dass das Leben kein Spaziergang in Harmonie und Sonnenschein ist, aber dass ich es trotzdem schaffen werde, egal was kommt. Zu vertrauen, dass Gott mir die Kraft gibt, mit Ausdauer zu laufen, auch wenn es anstrengend wird, bis ich am Ziel angekommen bin, wo ich dann in Harmonie und Gottesschein tatsächlich spazieren gehen kann. Und das hat was in mir verändert. Nicht, dass alles, was schief liegt, plötzlich gerade gerückt ist. Ich könnte euch von letzter Woche erzählen, wo ich reichlich versagt habe. Aber immerhin merke ich schneller, wenn ich den falschen Weg einschlage. Oder wenn ich dabei bin, irgendwas Blödes zu sagen oder zu tun. Leider nicht immer, aber immerhin öfter. Oder wenn ich Gedanken habe, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Dann merke ich es eher, weil sich bei mir die Perspektive geändert hat, weil der Fokus anders liegt. Vertraust du mir? Ich möchte dich ermutigen, diese Frage zuzulassen. Ordne deine Prioritäten. Investiere Zeit und Energie in die Beziehung zu Gott, damit er deine Gedanken, deine Einstellung formen kann. Nutze gute Zeiten als Trainingszeiten. Bete, lies in der Bibel, nutze verschiedene Zugangswege, um mit Gott in Verbindung zu kommen. Sei auch bereit, dich korrigieren zu lassen. Umkehr oder Buße, das ist kein einmaliger Akt. Die grundsätzliche Hinwendung zu Jesus, das schon. Aber Jesus spricht auch davon, dass wir von ihm lernen können oder sollen. Das setzt voraus, dass eben nicht alles direkt funktioniert. Es ist ein Reifungs- oder Veränderungsprozess. Da kann es Altlasten geben, die ich immer noch mit mir rumschleppe. Falsche Einstellungen und auch Dinge, die uns unterwegs einfach zwischen die Füße geworfen werden und über die wir vielleicht stolpern. Wir müssen offen dafür sein, dass Gott uns zeigt, wo wir falsch liegen, wo wir einen Fehler gemacht haben oder etwas noch verändert werden muss. Tauscht dich auch mit anderen aus. Helft euch gegenseitig, damit ihr ermutigt werdet und, wenn nötig, auch korrigiert. Kämpfe für die Verbindung zu Gott und dein Vertrauen in ihn. Besonders wenn es schwierig ist, ruf Gott dir zu, gib nicht auf. Schau auf mich, ich helfe dir, ich stärke dich. Auch wenn es gerade um dich herum dunkel ist, schau auf das Licht am Ende des Tunnels. Und Matthew West beschreibt das in einem Lied sehr schön, wie dieses Licht aussieht. Ich habe die letzte Seite der Bibel gelesen. Ich weiß, wie die Geschichte endet und es wird alles gut werden. Oder, um es mit Könige und Priester zu sagen, vertrau mir. Du kannst zuversichtlich laufen und durchhalten, weil du weißt, das Beste kommt morgen. Amen. Ich möchte beten. Ihr könnt aufstehen, sitzen bleiben, wie es für euch gut ist. Guter Vater, ich danke dir, dass du uns so sehr liebst. Ich danke dir, dass du dich um uns kümmerst. Obwohl wir im Vergleich zu dir nicht mal ein Staubkörnchen sind. Du bist groß und mächtig, so viel größer, als wir uns vorstellen können. Aber genauso groß ist auch deine Gnade und dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du zuverlässig bist und wir immer auf dich bauen können, dass du uns nie alleine lässt und dass du uns niemals aufgibst. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns immer wieder neue Kraft gibst, um durchzuhalten, dass du uns zeigst, wo wir umkehren müssen und dass du uns hilfst, unser Vertrauen voll und ganz auf dich zu setzen. Danke dir, dass du da bist. Und ich möchte dich bitten, dass du mit dieser Frage und auch mit dem Wissen, dass wir dir voll und ganz vertrauen können, in die nächste Woche gehst. Amen.
Gottes Segen für die nächste Woche und den möchte ich euch jetzt noch zusprechen und ihr dürft dazu aufstehen. Ich danke Gott, dass er dich geschaffen hat mit allem, was du bist, kannst und hast. Gott hat dich begabt und berufen. Er hat dich zu seinen Mitarbeiter gemacht und wird dich leiten in allem, was du tust. Gott gebe dir ein starkes Herz und einen festen Glauben. Er gebe dir Geduld, Gelassenheit und Weisheit in allem, was du tust. Gott segne dich mit seinem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit in allem, was du tust. Gott schenke dir eine starke Gemeinschaft, die dich trägt, helfende Menschen, die dich unterstützen und einen klaren Blick in allem, was du tust. Und er schenke dir das Vertrauen in seine Kraft und das Wissen, dass du, Herr, es gut mit uns meinst. So segne dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.